Hallo und guten Abend beim anarchistischen Radio.
Hallo.
Wir werden uns heute mit einem Buch beschäftigen, das 2008 im Verlag Graswurzelrevolution rausgekommen ist. Es heißt Barrieren durchbrechen, Israel-Palästina, Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung und Anarchismus, herausgegeben von Sebastian Kalicher. Am Anfang werdet ihr ein ca. 20-minütiges Interview mit dem Herausgeber hören, das auf der Frankfurter Buchmesse vom Literadio aufgezeichnet worden ist. Und danach gibt es kleine Auszüge zu hören aus dem Buch.
Sorry, wir haben hier kleine technische Probleme. Es wird jetzt einen ganz kleinen Moment dauern. Ich hoffe, wir haben das gleich. So, Moment.
Vielleicht können wir dazwischen wir das lösen, kurz ein paar Termine durchsagen. Es wird eine Buchpräsentation in Wien geben am Donnerstag im EKH um 20 Uhr, wo der Herausgeber sein Buch selbst vorstellen wird. Dazu möchten wir recht herzlich einladen. Andere Termine sind auch noch das autonome Frauen-Lesben-Treffen, das vom 9. bis 14. April im WUK in der im Frauen-Lesben-Zentrum stattfinden wird. Zudem möchten wir auch noch herzlich einladen.
Okay, bevor es weitergeht, noch ganz schnell internationale Termine. 1. und 2. April, London, Aktionen gegen den G20-Treffen mit einem Climate Action Camp. Und ab 3. April, 3. April ist Bahn, 4. und 5. April Straßburg, Aktionen gegen der NATO-Jubiläum, wo es übrigens auch Busse von Wien gibt, organisiert von Linkswende zwar leider, aber vielleicht kann man ja da nichtsdestotrotz Linkswende als Reiseagentur nutzen oder so und vielleicht sich auch schon irgendwelche Soli-Aktionen oder so überlegen. Okay, jetzt kommt der zweite Versuch, hoffentlich funktioniert es jetzt.
Sebastian Kalicher, du bist Herausgeber dieses Buches mit dem Titel Barrieren durchbrechen, Israel, Palästina, Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung, Anarchismus, erschienen im Verlag Graswurzelrevolution. Israel baut ja jetzt gerade eine geopolitische Barriere, wenn man das so nennen kann. Ein weiterer trauriger Meilenstein in diesem Nahostkonflikt, der doch schon sehr lange währt zwischen Israel und Palästina. Vielleicht kannst du kurz einleitend ein paar chronologische Daten dazu wiedergeben, wie bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt eigentlich sind?
Also prinzipiell ist diese Barriere, die jetzt in der Westbank gebaut wird, seit 2002 damit gerechtfertigt worden, um Selbstmordattentäterinnen und Selbstmordattentäter aus Israel fernzuhalten. Das war im Grunde genommen der Grund, der immer wieder wiederholt wurde, dass es der alleinige Grund sei, warum man diese Barriere baut. Wenn man sich aber jetzt die Route dieser Barriere anschaut, dann wird es evident, dass da auch andere Motive dahinter stecken müssen. Mittlerweile sind auch Politikerinnen und Politiker aus Israel etwas ehrlicher in der Hinsicht. Also es gibt schon jetzt auch Statements von Ehud Olmert oder Tzipi Livni, die sagen, ja, logisch, also das ist nicht nur nach sicherheitstechnischen Erwägungen gebaut worden, sondern da stecken sehr wohl Ambitionen in politischer Hinsicht, also ganz konkret die Grenze vermutlich Israels im Osten dann.
Mit diesem Bau, mit diesem Mauerbau hat ja Israel eigentlich etwas initiiert, was nicht beabsichtigt war. Und zwar ist dort in diesem Gebiet so eine Graswurzelrevolution, eine Graswurzelinitiative entstanden. Wer sind jetzt die Personen oder die Gruppen, die da dahinter stehen?
Ja, das ist schon paradox, dass ausgerechnet ein Bauvorhaben, das mittels Mauern und Zäunen Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis trennen sollte, die das ausgerechnet zusammengeführt und gemeinsam Widerstand leisten lässt. Wer sind jetzt diese Initiativen? Auf palästinensischer Seite sind es primär sogenannte Popular Committees, also so Dorfkomitees, die sich ähnlich wie in der ersten Intifada schon versuchen, einen Basiswiderstand zu koordinieren, zu organisieren, parteiübergreifend, fraktionsübergreifend dort gewaltfrei Widerstand zu leisten. Und da hört man sehr oft eben das Beispiel der ersten Intifada, die ja speziell in den ersten beiden Jahren, so 87 bis 90 ungefähr, doch sehr einen stark gewaltfreien Touch gehabt hat.
Es wird auch immer davon gesprochen, den Konflikt von unten zu bewältigen. Was kann man darunter verstehen?
Ja, den Konflikt von unten zu bewältigen oder zu analysieren, wie es das Buch macht, ist im Grunde genommen die Herangehensweise, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt einmal nicht die Meinungen, die Positionen und die Taten der Politik, der politischen Elite, der diplomatischen Elite, der Militärs in den Mittelpunkt, und wir analysieren auch nicht zum 100. Mal ganz genau den Oslo-Konflikt und oder den Oslo-Prozess und wer da was gesagt hat und wer wann wie die Hand geschüttelt hat und was das für Auswirkungen gehabt hat, sondern wir sagen, okay, es gibt ein sehr radikales, ein sehr lebendiges Protestnetzwerk an der Basis. Wie beeinflusst dieses Netzwerk den Konflikt? Wie erlebt es den Konflikt? Und was sind die Meinungen dieser Leute? Und das sind meiner Ansicht nach auch die Positionen, also die Positionen linker, emanzipatorischer Kreise vor Ort, die uns als Linke hier in Europa auch primär interessieren sollten.
Das heißt, du versammelst in diesem Buch Beiträge von verschiedensten Teilen dieser Graswurzelbewegung, von verschiedensten Gruppen oder Personen. Was sind das zum Beispiel für Beiträge?
Genau, also es sind jetzt, das Buch beinhaltet 16 verschiedene Autorinnen und Autoren, davon sind 10 aus Israel, 3 aus den besetzten palästinensischen Gebieten und 3 aus dem Ausland. Also es ist jetzt eine Mischung von diesem Dreiergespann, das diesen Widerstand am Leben hält, also zum einen Palästinenserinnen und Palästinenser, Israelis und Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Ausland. Gruppen sind jetzt zum Beispiel von israelischer Seite, zuallererst muss man natürlich die Anarchists Against the Wall nennen, die seit Anbeginn diesen gemeinsamen Widerstand begleiten und dieses Konzept eigentlich auch so richtig ins Leben gerufen haben. Die auch jetzt, wo ich gelesen habe, die Ossietzky-Medaille bekommen, gemeinsam mit dem Popular Committee of Berlin. Also Berlin ist ein Dorf in der Westbank, das seit 2005 Widerstand leistet gegen die Barriere, und Berlin ist nach Budrus zu seinem Symbol geworden, des gewaltfreien Widerstands, speziell gegen Barrierebau und Besatzung. Und ja, das ist nur zu begrüßen, dass jetzt diese Gruppen, dass denen vermehrt Aufmerksamkeit zuteil wird.
Es gibt aber auch feministische Beiträge, es gibt Beiträge aus dem Bereich Queer, es ist extrem vielfältig eigentlich.
Ja, es sind 3 Autorinnen von Gruppen dabei, die Teil der Coalition of Women for Peace sind. Das ist eine Dachorganisation für 10 verschiedene Frauenfriedensbewegungen in Israel, wo aber jüdische Israelis und palästinensische Israelis, israelische Frauen teilhaben. Und die 3 Gruppen, die da repräsentiert sind, also es ist ein Interview und es sind zwei Artikel. Das ist zum einen Gida Swirsky, sie ist Woman in Black Aktivistin und auch Mitbegründerin der Coalition of Women for Peace. Es ist Jeanette Herzberg dabei, die ist von New Profile. Das ist eine Organisation, die Feminismus und Antimilitarismus sehr stark verbindet, die Kriegsdienstverweigerung unterstützt und die fortschreitende Militarisierung in der israelischen Gesellschaft thematisiert. Und diese Militarisierung und also sexualisierte Gewalt, patriarchale Strukturen, Sexismus und dergleichen im Kontext der Besatzung diskutiert und problematisiert. Das ist schon ein Novum auch, was die machen, das ist sehr interessant. Und die Aktivistin, die ich interviewt habe für das Buch, das ist Ronny Hammermann von Mahzom Watch. Und Mahzom Watch ist eine Frauenorganisation, die sich auf die Checkpoints fokussiert, auf die Checkpoints des israelischen Militärs in der Westbank und dort beobachtet, ob repressives Verhalten der Soldatinnen und Soldaten, inwieweit das ausartet, und sie intervenieren auch, wenn bei Bedarf, hat es schon Verhaftungen und dergleichen gegeben.
Du hast ja bereits erwähnt, dass sich dieser Widerstand dort zusammensetzt, sowohl aus Aktivistinnen, Aktivisten von israelischer Seite, von palästinensischer Seite, aber auch von internationaler Seite. Jetzt nebst den Kulturbarrieren, da die vielleicht bestehen könnten, wie werden da zum Beispiel auch die Sprachbarrieren angegangen? Wie kann man die überwinden oder wie werden die in dem Fall überwunden?
Also man muss sagen, mit Englisch kommt man prinzipiell sehr gut durch. Es ist natürlich hilfreich, wenn man die Grundkenntnisse Arabisch parat hat, aber das müssen dann nur die Grundkenntnisse sein. Also ich persönlich spreche nicht sehr viel Arabisch und das war eigentlich nie wirklich ein Problem. Also das funktioniert. Die Sprachbarriere ist mit Englisch sehr leicht zu bewältigen. Und alles andere, also es gibt, wenn man als internationaler dort sich entschließt bei einer Organisation, es gibt Organisationen, die für internationale die Möglichkeit bieten, sich dazu zu engagieren. Das ist die größte Organisation ist das International Solidarity Movement, ISM. Mhm. Und es gibt dann auch noch eine spezielle Frauengruppe, das nennt sich International Women's Peace Service. Das ist ähnlich wie ISM, nur von und für Frauen. Und dort gibt es dann auch Trainings über gewaltfreien Widerstand, verschiedene Szenarien, wie, was ist das Besondere in den besetzten Gebieten und auch, wie verhalte ich mich in einem vielleicht konservativen palästinensischen Dorf, um dort irgendwie nicht in jedes Fettnäpfchen zu treten.
Eben, das ist ja der Punkt, weil diese Aktivisten, Aktivistinnen zum Teil ja wirklich aus dem zivilen Bereich kommen, dort wirklich vor Ort wohnen, wie zum Beispiel eben dieses eine Dorf, das wirklich so ein Zentrum oder ein Herd des Widerstands geworden ist, wo wirklich jedes Mitglied der Bevölkerung sich dagegen wehrt. Damit umzugehen oder dort irgendwie zu sein, was ist das für ein... Du warst ja selber auch dort, du bist ja selber Aktivist gewesen. Mhm. Wie fühlt sich das an? Wie kann das funktionieren?
Zum einen ist natürlich jetzt das Gewaltlevel für jemanden, also das Gewaltlevel bei Demonstrationen schon erschreckend für jemanden, der jetzt irgendwie aus Europa kommt und vielleicht hin und wieder eine Demo gewohnt ist, wo es, ja, keine Ahnung, wo vielleicht die Polizei... Schlagstockeinsatz oder dergleichen, was wir kennen, aber das passiert vielleicht ein, zweimal im Jahr oder kommt drauf an, wo man wohnt, aber dort ist es halt erstens einmal eine wöchentliche Routine, die Repression, Gewalt und noch dazu wirklich in einem Ausmaß, an das man sich aus internationaler erstmal irgendwie gewöhnen muss, und es ist auch schwer, sich dran zu gewöhnen, und deshalb kommt dann immer diese Reflexion dann dazu, dass man sagt, ich kann nach Haus fliegen, ja, wenn es mir irgendwie zu viel wird, oder ich kann nach Jerusalem fahren und mich vielleicht ein bisschen ausrasten für eine Woche. Aber die Palästinenserinnen und Palästinenser zuerst einmal, ja, die wohnen dort und sind mit dem täglich konfrontiert, und auch die israelischen Aktivistinnen und Aktivisten sind teilweise schon Jahre dabei und machen das seit Jahren mehrmals wöchentlich, und das ist natürlich, ja, ist natürlich hart.
Es ist ja auch zum Beispiel von kollektiven Bestrafungen die Rede. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, da gibt es Verschiedenstes, was in der Vergangenheit gemacht wurde, um protestierende Gemeinden zu bestrafen, unter Anführungszeichen. Mhm. Das reicht von die Wasserbehälter auf den Dächern kaputt schießen bis hin zu in der Nacht durchs Dorf fahren und Tränengas herumschießen. Und gerade jüngst ein Beispiel aus einem der neuen Dörfer praktisch, das sich organisiert hat. Das liegt zwischen Bilin und Budrus, also zwischen zwei Dörfern, die schon sehr aktiv waren bzw. sind. Das Dorf nennt sich Nailin. Und bei diesem Dorf, im Speziellen, hat die israelische Armee etwas angewandt, was teilweise sehr an den Gazastreifen erinnert. Also sie hat das Dorf umstellt, hat eine Blockade praktisch da implementiert und eine Ausgangssperre ausgerufen, und das war dann circa 5 oder 6 Tage, waren die Zugänge zum Dorf völlig versperrt. Es hat nichts rein und raus können, keine Ambulanzen, keine Nahrungsmittel und dergleichen. Gleichzeitig war Ausgangssperre, aber das Dorf, die Bewohnerinnen und Bewohner von Nailin haben diese Ausgangssperre in einem Akt des zivilen Ungehorsams gebrochen, haben trotzdem weiter demonstriert gegen die Barriere was übelst niedergeschossen wurde. Also in Neuilly hat es innerhalb weniger Monate 3 Todesfälle gegeben, was doch sehr tragisch ist.
Wie ist überhaupt die Außenwahrnehmung international auf diesen Konflikt? Wie würdest du die Wahrnehmung beschreiben?
Naja, ja, das setzt eh eines der Kritikpunkte an, warum wir das Buch versucht haben zu machen. Die Außenwahrnehmung ist natürlich eine von oben, ja, die politische Elite, die Meinung und dergleichen von denen im Mittelpunkt drückt. Und ja, der Versuch von dem Buch ist halt, da dem etwas entgegenzuwirken und so eine dritte oder vierte oder was auch immer Schiene der Diskussionsmöglichkeit mit reinzubringen, eine neue.
Die Aktivistinnen dort werden ja eben auch international von Menschen unterstützt, die auch dorthin fahren eben und mithelfen. Es ist aber doch oft so, dass gerade wenn von außen eingegriffen wird in Konflikte, dass es nicht immer produktive Ergebnisse liefert, sondern eher kontraproduktiv wirken kann. Wie ist es in diesem speziellen Fall?
Ja, also das Credo von israelischen Solidaritätsgruppen und auch von internationalen Solidaritätsgruppen ist stets dieses, dass man sagt, wir gehen nicht in die besetzten Gebiete, um den Palästinenserinnen und Palästinensern jetzt einmal den Weg vorzugeben oder zu sagen, okay, jetzt sind wir da und jetzt es ist zwar schön und gut, was ihr macht, aber wir wissen, wie es besser geht. Also das ist einmal das absolute Tabu. Ja. Wenn wir dorthin gehen, ist unser Credo immer das, dass wir sagen, die Palästinenserinnen und Palästinenser sind diejenigen, die primär von der Besatzung zu leiden haben. Das sind primär diejenigen, die von der Repression zu leiden haben. Deshalb schließen wir uns einem authentischen und selbstbestimmten, gewaltfreien Widerstand der Betroffenen selbst an. Also wir machen das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser von uns wünschen. Das ist auch natürlich, um zu unterbinden, so Phänomene dann wie Demotourismus, da kommen irgendwelche Demo-Kids aus Europa und machen dort, was sie für adäquat halten und dann fahren sie wieder nach Hause nach der Demo und die israelische Armee
rächt sich mehr oder weniger am Reste.
Ja. Also das ist schon dieser Zugang, dass wir weder Israelis noch Internationale, dass wir nicht dorthin gehen, um zu predigen und denen irgendwie zu sagen, wie es besser geht oder was wir glauben, was adäquat wäre in der Situation.
Wie organisiert sich eigentlich dieser Widerstand? Was sind so die Mittel oder Maßnahmen oder Aktionen, die setzen? Du hast schon angesprochen, Demonstrationen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, aber es gibt ja auch andere Formen.
Ja, es gibt eine Reihe unterschiedlicher Formen, wie sich der Widerstand dort artikuliert. Das ist im Grunde genommen die ganze Bandbreite des gewaltfreien Widerstands. Es gibt Blockadeaktionen, die haben speziell stattgefunden oder finden speziell an Orten statt, wo die Barriere gerade gebaut wird, um zu versuchen, die Bulldozer, die Baugeräte zu blockieren mit verschiedensten Arten, also mit Tonnen oder mit Gegenstandsblockaden, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Sabotageakte und direkte Aktionen gegen die Barriere, was man auf dem Buchumschlag sieht. Da sieht man zwei Aktivisten, die mit Bolzenschneidern die den Zaun durchschneiden. Das ist auch immer häufig passiert. Da gibt es auch zwei verschiedene Taktiken. Entweder man macht es im Geheimen, man geht hin und versucht das durchzuschneiden, bis die Armee kommt und dann schnell wieder wegzulaufen, versuchen so viel Schaden wie möglich anzurichten. Oder man macht es im Zuge einer Demonstration, man geht hin und beginnt das zu beschädigen, die Barriere. Oder zum Beispiel eine weitere direkte Aktion, die gern gemacht wird, sind Roadblock Removals. Roadblocks, das sind unbemannte Straßensperren in den besetzten Gebieten. Da gibt es so knapp 500 in der gesamten Westbank. Das sind teilweise banale Geröllhaufen, teilweise sind es Betonquadermassive, die meistens die Zufahrten zu palästinensischen Dörfern versperren. Oder wenn eine Siedlerstraße, also eine Straße, die nur für israelische Siedlerinnen und Siedler in der Westbank gebaut wurde, die Zufahrten zu den Straßen, dass die von Roadblocks versperrt werden. Also im Grunde genommen dient es dazu, die Mobilität völlig zum Erliegen zu bringen und zu kontrollieren zu können. Und diese Roadblocks sind auch immer öfter Ziel von direkten Aktionen, wo man in einer Demonstration dann hingeht und das Ding einfach wegräumt und nicht vorher fragt, ob man es darf oder ob ja.
Wie finanziert sich eigentlich dieser Widerstand? Weil ohne Geld geht es vermutlich auch dort nicht.
Ja, das ist ein großes Problem eigentlich auch. Also der Widerstand finanziert sich prinzipiell nur durch Spenden. Von Spenden von solidarischen Menschen aus dem Ausland. Oder es gibt auch immer wieder Fundraising-Tours und dergleichen. Aber ja, das Thema Geld ist natürlich ein großes Problem und es ist auch eine Schwachstelle, die ja die israelische Justiz schon bemerkt hat. Also es hat schon 63 Verfahren gegen israelische Anarchistinnen und Anarchisten gegeben. Da sind nicht alle oder eigentlich auch wenige gewonnen worden, aber was natürlich dann das Problem ist, sind die Anwaltskosten dergleichen. Und die Anarchist Against the Wall speziell haben einen riesen Schuldenberg, der sie mittlerweile, glaube ich, auf $15,000 angehäuft hat. Und das Gleiche ist es mit palästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten. Die können teilweise bis zu 6 Monaten ohne Anklage eingesperrt werden, in sogenannter Administrativhaft. Und das sind natürlich auch mit finanziellen Aufwendungen verbunden, die kaum oder gar nicht leistbar sind. Mhm. Und das ist schon auch so eine Art, wie man diesem Widerstand begegnet von israelischer Seite, indem man versucht, viele Aktivistinnen und Aktivisten vor Gericht zu zerren. Selbst wenn man das Verfahren noch nicht gewinnt, aber finanzieller Aufwand und das finanzielle Problem wird erhöht. Dann.
Das Buch ist ja eigentlich der Versuch, die Originalstimmen von dort wirklich auch zu uns zu bringen in den europäischen Raum. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren, tut mir leid. Aber wie ist es genau, inwieweit spielen ja zum Beispiel neue Technologien, Internet zum Beispiel, eine Rolle? Oder ist es überhaupt auch konkret ein Ziel dieser Gruppen, dieser Personen, den Kontakt nach außen zu suchen? Die Solidarität vielleicht in Europa oder anderen Kontinenten zu suchen?
Ja, also das ist sicher ein Buch für außerhalb Israel-Palästinas. Mhm. Das ist sicherlich ein Buch, das versucht, eben den festgefahrenen Diskurs ein bisschen aufzubrechen, einen neuen Diskussionsbeitrag zu liefern, wie der Konflikt auch gestaltet und diskutiert werden kann. Mhm. Und es gibt natürlich die meisten Organisationen, die hier erwähnt werden, haben Websites und dergleichen. Es gibt Indie Media Israel, es gibt verschiedenste Dinge in der Art. Aber ich glaube, es ist schon andere Qualitäten. Ich glaube, es ist schon einfach netter, wenn das dann in Buchform ist. Das ist auch einzigartig, weil die ganzen Interviews und dergleichen natürlich dann irgendwie nicht im Internet herumschwirren.
Inwieweit spielt hier zum Beispiel auch dieses Technologie- oder auch monetäre Gefälle zwischen Israel und Palästina eine Rolle?
Ja, dann ist es immer gut, wenn man israelische Aktivistinnen da hat, die können das am allerbesten beantworten. Ja. Aber wie konkret? Also
naja, zum Beispiel, wenn es konkret auch um Geld geht oder so, sind natürlich die israelische Seite besser ausgerüstet, auch wenn es um den Kauf von Waffen geht, in dem Fall natürlich kein Thema, aber oder auch wenn es um Technologie geht, was auf palästinensischer Seite nicht so der Fall ist.
Also konkret ist es, was ich schon angesprochen habe, ein Problem eben bei den Gerichtsverfahren zum Beispiel. Mhm. Dass zum Beispiel die Anarchists Against the Wall mittlerweile nicht nur für sich selbst Spenden sammeln, sondern auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die verhaftet und verurteilt und angeklagt sind. Aber da funktioniert das mit der Solidarität recht gut.
Wie ist jetzt eigentlich dein persönlicher Standpunkt dazu? Du warst vor Ort, du hast dort mitgearbeitet. Was natürlich in diesem Buch klar ist, es geht nicht darum, irgendwie eine konkrete Seite zu beziehen, aber dennoch, was kann man jetzt als den richtigen Standpunkt in dieser Situation bezeichnen?
Naja, ich kann nur von meinem Standpunkt sprechen. Ganz allgemein, ja, wie kann man diesen Konflikt möglichst rasch zum friedlichen und gerechten Ende führen? Wenn man jetzt einmal das Konzept diskutiert, das auch von der politischen Elite diskutiert wird, also die Zwei-Staaten-Lösung, muss man mal dazu sagen, dass die Zwei-Staaten-Lösung mittlerweile mindestens schon genauso unrealistisch ist wie die Ein-Staaten-Lösung, was vor allem die Anarchistinnen und Anarchisten fordern. Also eine Zwei-Staaten-Lösung mit einer Barriere in der Westbank, die knapp 10% annektieren wird und mit Siedlungen in der Westbank. Also das wird zwar irgendwas werden, aber kein funktionierender und lebensfähiger Staat. Das heißt, die Zwei-Staaten-Lösung, wie sie momentan diskutiert wird, die Barriere und Siedlungen impliziert und zum Beispiel auch die völlige Abschottung Ost-Jerusalems vom Rest der Westbank. Das wird zur Zwei-Staaten-Lösung genannt, aber ist im Grunde genommen ein sehr fauler Kompromiss dessen, was schon seit jeher von den wirklichen, sage ich jetzt einmal, von den richtigen Zwei-Staaten-Lösungsbefürworterinnen und Befürwortern verlangt wird. Also ein Rückzug auf die Grenzen von 67 und eine Teilung Jerusalems. Aber das ist mit den Facts on the ground, wie sie momentan zu finden sind, die Tatsachen, die geschaffen wurden, unmöglich momentan.
Ist dann so etwas wie eine friedliche oder gerechte Lösung möglich, wenn man sich die jetzige Situation anschaut und demgegenüber die Arbeit der Aktivisten und Aktivistinnen? Ist es möglich? Ist es realistisch?
Ja, zum einen muss man schon sagen, natürlich ist es deprimiert es einen, wenn man öfters und länger dort ist. Das ist der eine Punkt, aber der zweite Punkt ist schon auch der, dass speziell diese Graswurzelbewegung, diese israelisch-palästinensisch-internationale, aber in dem Fall jetzt speziell der Zusammenarbeit von Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern in den besetzten Gebieten, dass das natürlich veranschaulicht. Natürlich ist es möglich, natürlich können diese Leute zusammenarbeiten und natürlich können diese Leute Freundschaften schließen und gemeinsam für eine Sache kämpfen. Und da ist auch ein sehr netter Beitrag im Buch drin, und zwar eine Rede von einem palästinensischen Aktivisten aus Berlin, der eine Rede in einer Demo gehalten hat, und die Rede ist an die Israelis gerichtet, die da waren. Das ist doch sehr berührend, wie mit welch pathetischen Worten er da die Zusammenarbeit lobt und dergleichen.
Wie wird es weitergehen? Wirst du dich selbst wieder engagieren in dieser Sache, und wenn, in welcher Form?
Also bei mir persönlich, natürlich loslassen tut es einem nicht so schnell, wenn man hin und wieder, wenn man immer wieder dort war, wenn man das selbst miterlebt hat, wenn man zumindest temporär Teil dieser gewaltfreien Widerstandsbewegung war, das sind alles prägende Erlebnisse. Und wenn man vor allem Kontakte in die Region geknüpft hat, ich hoffe, und es schaut momentan so danach aus, dass diese Bewegung nicht zerschlagen werden kann von der israelischen Armee. Sie hat es bis jetzt geschafft, dass sie die Aktivitäten trotz verschiedener Hoch- und Tiefphasen, dass sie die Aktivitäten aufrechterhält, und es ist nur zu hoffen, dass das weitergeht und eine lebendige Alternative für alle ist, die Positionen suchen, fernab von Gewalttätigkeit und was auch immer.
Dann bedanke ich mich bei dir, Sebastian Karlicher. Du bist der Herausgeber des Buches Barrieren durchbrechen, Israel, Palästina, Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung und Anarchismus. Ein Buch, in dem es darum geht, möglichst viele verschiedene Aspekte zu sammeln von verschiedensten Originalstimmen, von beteiligten Aktivisten, Aktivistinnen, sowohl von palästinensischer, israelischer wie auch internationaler Seite. Ich bedanke mich.
Danke auch.
Literradio. you're smacked as bomb from the highest cloud.
Also das war das Interview mit Sebastian Kalicher. Wie gesagt, er ist am Donnerstag um 20 Uhr im EKH, um dort eine Buchvorstellung zu machen. Wer Fragen zum Buch hat oder mit ihm darüber diskutieren will, ist herzlich eingeladen dazu. Wir werden jetzt weitermachen und einige Stellen aus den Beiträgen vom Buch vorlesen. Beginnen werden wir mit einem Beitrag von Ronny Hammermann, einer Aktivistin von Mach Some Watch. Neben ca. 460 unbemannten Roadblocks finden sich rund 85 Checkpoints in den besetzten Gebieten und an der grünen Linie wieder, welche die Bewegungsfreiheit der Palästinenserinnen Hand in Hand mit einer Reihe anderen Maßnahmen erheblich beeinträchtigen. Für manche sind diese Checkpoints eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, für andere illegitime Bestandteile einer repressiven Militärbesatzung und Brutstätten des Hasses und des Terrors. Im Jahr 2001 wurde die israelische Frauenorganisation Mach Some Watch, englisch Checkpoint Watch, gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschenrechtsverletzungen und Repressionen der Soldatinnen an den Checkpoints zu dokumentieren und, wenn notwendig, auch zu intervenieren. Ronny Hammermann beschreibt ihre Arbeit so: Wir schließen uns zu Gruppen von 2 bis 4 Frauen zusammen und fahren zu den Stoßzeiten, früher Morgen und später Nachmittag, an die Checkpoints. Dort beobachten wir das Verhalten der Soldatinnen gegenüber den Palästinenserinnen, gegenüber alten Menschen und Frauen mit Kindern, wie lange die Warteschlangen sind und wie lange der Kontrollprozess dauert. Wer an dem Tag das Recht hat, den Checkpoint zu passieren, ob es Sonderbestimmungen gibt, wie zum Beispiel das Verbot für Bewohnerinnen von gewissen Regionen, an bestimmten Tagen den Checkpoint zu überqueren. Sollte es zu krassen Menschenrechtsverletzungen kommen, schreiten wir ein. Entweder versuchen wir, direkt auf die Soldatinnen einzuwirken, oder wir telefonieren mit der Notrufstelle der Armee oder aber mit den höheren Instanzen der entsprechenden Armeeeinheiten. Unsere wichtigste Aufgabe sehen wir allerdings in der Berichterstattung und Dokumentation unserer Beobachtung. Wir sind bewusst eine Gruppe von ausschließlich Frauen, weil wir glauben, dass Frauen in einem so stark vom militärischen Diskurs bestimmenden Land die Zivilgesellschaft besser vertreten können. Wir wollen eine Zivillogik an die Checkpoints bringen, die von den Militärs beherrscht sind und die uns verpflichtet sind, uns, den israelischen Staatsbürgerinnen, gegenüber Rechenschaft abzulegen. Außerdem scheinen Frauen sowohl für Soldatinnen als auch für die Palästinenserinnen weniger gefährlich zu sein. Ronny Hammermann beschreibt auch Situationen am Checkpoint. Endlose Warteschlangen von Menschen und Autos, die passieren wollen. Stundenlanges Warten, Soldatinnen schreien die Menschen an, die sich drängen und stoßen die Passantinnen zurück. Wenn man nicht gleich gehorcht, wird man ans Ende der Wartereihe zurückgeschickt. An den Kontrollstellen werden die Personalausweise und die Genehmigungen untersucht. Ohne entsprechende Genehmigung hat man keine Chance, durchzukommen. Die Regeln, wer heute durchgelassen wird, ändern sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Soldat zu Soldatin. Lehrerinnen, Ärztinnen werden von 18-jährigen Soldatinnen professionellen Prüfungen unterzogen. Aber die Soldatinnen glauben den Palästinenserinnen nicht. Alle simulieren. Schwangere Frauen sind gefährlich. Ihr Bauch ist vielleicht nicht echt. Seit Beginn der zweiten Intifada haben 36 Frauen an Checkpoints entbinden müssen, weil sie nicht durchgelassen wurden. Und 60% der Babys starben kurz nach der Geburt. Die 20-jährigen Soldatinnen haben oft keine Ahnung, was bestimmte Krankheiten bedeuten und was für Symptome sie haben. Ronny Hammermann beschreibt zum Schluss auch noch ihre Motivation, warum sie sich oft dreimal wöchentlich an Checkpoints begibt, was ja auch keine leichte Arbeit ist, wenn man so sagen kann. Was mich motiviert und in Bewegung setzt, hat sehr viel mit meinem Großvater zu tun, der ein ungarischer orthodoxer Jude war und der gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn in Auschwitz ermordet wurde. Vor seiner Ermordung hat er dort einen jüngeren Lagerinsassen aus seiner Heimatstadt getroffen und ihm ein Versprechen abgenommen, alles zu tun, um am Leben zu bleiben und um den Menschen zu erzählen, was er in Auschwitz gesehen hat. Nicht zu schweigen, zu sehen und zu berichten, das war sein Auftrag. Mit diesem Vermächtnis bewusst erleben, was um mich herum an Gewalt und Unrecht geschieht, und es mit aller Kraft in Zukunft versuchen zu verhindern, bin ich aufgewachsen. Okay, das war ein Beitrag von Ronny Hammermann und jetzt geht's weiter.
Ich stelle einen Beitrag vor aus Budros. Moment. Und zwar von Ayat Morar, der im dortigen Popular Committee Koordinationsaufgaben hat. Und Boutros ist ja so innerhalb, also für gewaltfreien Widerstand so ein richtiges Symbol geworden. Sie haben seit 2003 dort regelmäßig Aktionen gemacht, wie Bulldozer blockiert, Olivenbäume besetzt, auf sich angekettet und so. Sie haben teilweise täglich, also während dem Bau zu den Arbeiten zur Mauer, zur Barriere Aktionen gemacht, wurden auch sehr hart bestraft, zum Teil. Und sie haben es aber dann geschafft, die Barriere zurückzudrängen auf die Grüne Mauer ohne Gerichtsbeschluss. Und sie waren die erste Gemeinde, die das geschafft hat. Und ich glaube, bisher die einzige, die das geschafft hat, ohne Gerichtsbeschluss, rein durch Widerstand. Und Ayat Morar redet da irgendwie so von diesem Geist des zivilen Ungehorsams und so. Die Idee. Sämtliche Ideen sind bedeutungslos, wenn sie keine Beine haben, auf denen sie stehen können.
Ich betrachte sie als wertlos, wenn sie im täglichen Leben nicht realisierbar sind. Bei der Idee der Gewaltfreiheit, genauso wie bei jeder anderen auch, genügt es nicht, bloß von ihr zu sprechen. Man muss sie voll Überzeugung praktizieren, in der Familie, in der Gemeinde und die Probleme, die man als Individuum und als Nation hat, gewaltfrei lösen. Der Satz "We can do it" nahm ich zum ersten Mal in den Mund, als mich der Kommandant der israelischen Armee bei der ersten Demonstration fragte, was sie denn eigentlich vorhätten. Ob wir verrückt geworden seien, da die Mauer ja schon auf einer Länge von 270 Kilometer erbaut worden wäre und es niemand bisher geschafft hatte, sie zu stoppen. Er sagt mir, du kannst mir glauben, selbst wenn hier 60 Menschen zu Märtyrern werden sollten, wir werden die Route der Mauer nicht um einen Zentimeter verändern. Ich antwortete es ihm, wir können es schaffen. Der Widerstand von unten benötigt großes Vertrauen und großen Einsatz. Niemand kann leugnen, dass wir vor großen Problemen stehen, die vielerlei Anstrengungen bedürfen. Genauso wie der gewaltfreie Widerstand viel Courage abverlangt. Wenn man mit nichts anderem außer dem Körper und einem starken Willen israelischen Soldaten gegenübersteht. Die Soldaten haben Maschinengewehr, Tränengas, Schlagstöcke, einen schlechten Ruf und sind fähig zu töten. Das alles bedarf viel Courage, vor allem von den Alten und den Kindern. Und es bedarf der Geschlossenheit, weil die Basisaktivitäten die Mithilfe aller benötigen. Aller Generationen, aller gesellschaftlicher Schichten, aller politischen Parteien und Einrichtungen. Ja, das war ein kurzer Beitrag.
Okay, also wir haben jetzt von dieser enormen Gewaltbereitschaft, vor allem von der israelischen Armee gegen diese Aktivistinnen gehört. Eine Organisation, die versucht, diese totale Gewaltverherrlichung und die Militarisierung in Israel etwas entgegenzusetzen, ist New Profile, eine antimilitaristische und feministische Organisation aus Israel. New Profile ist eine ehrenamtliche israelische Graswurzelorganisation feministischer Frauen und Männer, die das Bedürfnis verspüren, den tief sitzenden Einfluss des Militarismus in der israelischen Gesellschaft in Frage zu stellen. Wir sind davon überzeugt, dass die Israelis nicht damit fortfahren müssen, als Kriegerinnen zu leben. Wir erkennen, dass der Kriegszustand in Israel durch Entscheidungen unserer Politikerinnen aufrechterhalten wird, nicht durch externe Kräfte, denen wir uns passiv unterwerfen müssen. Wir realisieren, dass der Begriff nationale Sicherheit oft kalkulierte Entscheidungen verdeckt, um Militäreinsätze für die Erlangung politischer Ziele wählen zu können. Wir sind nicht länger bereit, bei solchen Entscheidungen mitzumachen und unsere Väter, Brüder, Ehemänner und Söhne, Schwestern und Töchter durch das Mittel einer allgemeinen Wehrpflicht von Männern und Frauen einer Führung zu opfern, die Kriege als Weg zur Lösung von Konflikten betrachtet. Es gibt viele Frauen und Männer, Eltern und Jugendliche in diesem Land, die eine tiefgreifende und moralische Ablehnung hegen gegen Israels fortdauernden und gewollten Krieg. Wir weigern uns, unsere Kinder so aufzuziehen, dass sie die Einberufung als hohen und vorrangigen Wert betrachten. Wir wollen einen fundamentalen Wandel in unserem Erziehungssystem hin zu einer wirklich demokratischen, zivilen Erziehung, in der das Praktizieren des Friedens und die Lösung von Konflikten gelehrt werden und unsere Kinder nicht dazu trainiert werden, Soldatinnen zu sein und Kriegen zuzustimmen. Es ist schwer, eine solche Meinung heutzutage in Israel zu äußern. In einem Soldatinnenstaat gibt es mehr und weniger gleiche Bürgerinnen. Auf der sozialen Leiter stehen die oben, die kämpfen. Und das sind folglich Männer. Ergänzt werden muss hier, dass es in Israel hauptsächlich Männer sind. Als Krieger ist es ihnen vorbehalten, im Besitz von Wissensprivilegien zu sein, die ihnen Vorrang bei Entscheidungsfindung verleihen. Standpunkte, die Zweifel bekunden an Entscheidungen, die in Verbindung mit der Sicherheit stehen und das enorme Militärbudget des Staates oder seine anhaltende Strategie der militärischen Konfrontation in Frage stellen, werden als naiv, hysterisch oder ignorant gebrandmarkt. Eine Gesinnung, die es wagt, das fundamentale Prinzip der Einberufung in Frage zu stellen, ist in einem Soldatinnenstaat nahezu unbegreiflich. Sie wird als illegitim unterworfen. Weiters schreibt die Autorin in Artikel: Die vorherrschende Verehrung körperlicher Gewalt wandelt sich um in Gewalt gegen Frauen in ihren Häusern und Arbeitsplätzen. Die sexuelle Belästigung in der Armee und in der Gesellschaft ganz allgemein ist ungezügelt. Die jüngste Statistik des Rape Crisis Center in Israel zeigt, dass jede dritte Frau in Israel in ihrem Leben einmal Opfer von sexueller Belästigung war. 75% der Frauen, welche die Hilfe des Rape Crisis Center in Israel suchten, waren 25 Jahre alt oder jünger. Kindesmissbrauch ist ebenfalls ein wachsendes Problem in Israel. Die weite Verbreitung von Waffen in der Zivilgesellschaft bedeutet für Frauen und Kinder ein weit höheres Risiko, als dies in einer unbewaffneten Gesellschaft der Fall wäre. Diese Waffen sind dafür gedacht, die Bürgerinnen des Staates zu schützen. Sie sind jedoch tödlich, wenn sie sich gegen die schwachen und verletzbaren Teile der Gesellschaft richten. In einer Studie 2005 vom Women to Women Feminist Center in Israel durchgeführt, kamen 20% der Frauen, die den Fragebogen beantwortet hatten, an, dass sie sich einen Haushalt mit einer Person teilen, die ein Soldat, Polizist, eine Sicherheitswache oder ein Reservesoldat ist. Fast ein Fünftel der Frauen aus dieser Studie gaben an, dass sie mit Menschen zusammenleben, die Zugang zu einer lizenzierten Waffe haben. New Profile hat eine Langzeitvision seiner Aktivitäten. Selbst wenn einmal Frieden einkehren sollte, müssen wir immer noch daran arbeiten, unsere Gesellschaft zu demilitarisieren und sie zivil und demokratisch zu halten. Und einer fortdauernden Militarisierung wird jedes Friedensübereinkommen zusammenbrechen. Immer und immer wieder. Wenn die Militarisierung muss legitimiert und gerechtfertigt werden, durch ständige Konflikte, durch die Lösung von Problemen oder deren Fortdauern mit Gewalt und durch die erneute Schaffung von Problemen. Die Arbeit, die wir zusammen machen, gibt uns etwas Hoffnung, dass es eine bessere Zukunft in Israel geben könnte.
Thank you.
Der letzte Beitrag kommt von Yossi Batal und heißt Dykes and the Holy War, der Kampf gegen Apartheid und Queerwiderstand in Israel-Palästina. Ganz kurze Vorbemerkung dazu, es gibt in Israel, vor allem in Tel Aviv, eine ziemlich starke Queerbewegung, Schwulen- und Lesbenrechtsbewegung. Als ein queer-anarchistischer Aktivist aus Israel werde ich ziemlich oft mit Fragen zum Engagement von Queergruppen oder Individuen im palästinensischen Kampf gegen das israelische Apartheidsregime konfrontiert. Wie könnte ich als Queer und Anarchist für die Bildung eines Staates kämpfen, in dem die Okkupation lediglich in neue Hände weitergereicht und Unterdrückung nach neuen und alten Mustern aufrechterhalten würde? Was haben wir mit einer nationalen Bewegung gemein, welche dieselben nationalistischen Ideen reproduziert wie jene, die wir in unserer eigenen Gesellschaft versuchen aufzulösen? Der Kampf gegen die Besatzung und gegen Apartheid muss geführt werden. Nicht, weil es der erste Schritt in Richtung Revolution ist, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil täglich Kriegsverbrechen und massenhafte Menschenrechtsverletzungen nicht hingenommen werden dürfen. Dabei ist es völlig irrelevant, ob die Opfer dieses Verbrechens revolutionäre Anarchistinnen sind oder hart arbeitende, arme und konservative Muslime. Die Tatsache, dass diese unterdrückte Seite nicht das perfekte revolutionäre Subjekt ist, wenn es so etwas überhaupt gibt, relativiert meine Verpflichtung nicht um das Geringste. Mit diesen Menschen gegen den Staat, meinen Staat, der ihnen ihre grundlegendsten Rechte vorenthält, aufzubegehren. Dies sollte eigentlich schon genug sein, um deutlich zu machen, warum man erbittert gegen die Besatzung erkämpfen muss. Es ist aber niemals genug, gegen etwas zu kämpfen. Wir müssen für etwas kämpfen, für eine andere Zukunft, für etwas, bei dem wir glauben, dass es die beste Lösung, in der die Menschen leben können, ist. Aber warum handelt es sich hierbei? Die gemeinsame palästinensisch-israelische Kampf, der Kampf gegen die Mauer, den die Anarchisten ganz wohl anführen, aber auch viele andere Kampagnen, wie zum Beispiel Tayush, in den besetzten Gebieten oder in 48 Israel durchführen, scheinen der beste Weg zu sein, die vielen Widersprüche, von denen wir stehen, in einen politisch produktiven Weg anzugehen. Die gemeinsame Arbeit zwischen Israelis und Palästinenserinnen ist in dieser Hinsicht eines der ersten Ziele oder vielleicht sogar das wichtigste Ziel einer jeden Kampagne, an der wir uns beteiligen. Ob es sich nun um Mauer, Häuserzerstörung oder dem Widerstand gegen Invasion der Armee handelt. Durch diese Arbeit zerstören wir den rassistischen Nährboden dieses Konflikts. Ein Israeli, der an einer palästinensischen Demonstration teilnimmt und angesichts der brutalen und militärischen Unterdrückung sein Leben dabei riskiert, stellt nicht nur die allgemeine Haltung der israelischen Soldaten in Frage. Die Soldatinnen fragen uns ziemlich oft, bevor oder nachdem sie auf uns geschossen haben, ob wir denn keine Angst hätten, in palästinensischen Dörfern von Palästinenserinnen getötet zu werden. Sondern auch die palästinensischen Bauern, die bislang die Israelis nur als seine Unterdrücker bekannten. Das Zusammentreffen von Israelis und Palästinenserinnen ist natürlich keine einfache Angelegenheit für beide Seiten. Wir müssen in Erinnerung behalten, dass viele kulturelle, politische und soziale Unterschiede parallel zu den unterschiedlichen Machtpositionen im Konflikt existieren, die wir nicht einfach beiseite schieben können, in der Hoffnung, dass wir alle gleich Partnerinnen im Kampf sein werden. Der Kampf, der die palästinensische Kultur mit seinen patriarchalen, militaristischen und homophoben Elementen in Frage stellt und verändern soll, ist nicht unser Kampf, aber der unsere palästinensische Genossinnen, mit denen wir uns solidarisieren müssen, zuallererst in der Hinsicht, ihnen die Last der Besatzung von den Schultern zu nehmen. Und dann, um dieselben Elemente in unserer eigenen Gesellschaft zu bekämpfen. Befreiung ist immer ein Prozess und er kann sich nur dann entwickeln und intensivieren, wenn man die größten Hindernisse, die im Weg steht, beiseite räumt. Dieser Prozess zu versuchen, eine gemeinsame Zukunft für Israelis und Palästinenserinnen aufzubauen, in einer Gegenwart, die so viele Vorbedingungen aufweist, bringt eine Menge Widersprüche mit sich. Unsere größte Aufgabe ist es zu gewährleisten, dass diese Widersprüche uns nicht davon abhalten, unseren Kampf fortzuführen.
Go. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
choice. His eyes are big axes. Oh, rejoice. His arms are burning wedges. Oh, rejoice. His hands perform axes. Rejoice despite the fact this world will hurt you. And rejoice despite the fact this world will kill you. And rejoice despite the fact this world will tear you to shreds. Rejoice because you're trying your best.
Okay, danke schön fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag, 20 Uhr, anarchistisches Radio. Fuck, you're bleeding there. Oh, rejoice. You burn.